Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es war das bis dahin größte Medienspektakel, das die Welt jemals gesehen hat. Schätzungsweise 1 bis 1,5 Milliarden Menschen auf diesem Globus waren live dabei, als diese Bilder über die Fernseher flimmerten. Im Dezember 1968. Der Flug von Apollo 8, der erste bemannte Weltraumflug zum Mond. Und dann, als die atemberaubenden Bilder von der aufgehenden Erde, unserem einzigartigen blauen Planeten, eine Perle im dunklen Weltall, als diese Bilder dann vor aller Welt Augen durch den Äther gingen, dann nahm sich William Anders, einer von den 3 Astronauten der Crew, das feuerfeste Papier und begann, langsam das zu lesen, was er zuvor dort aufgeschrieben hatte. Die Schöpfungsgeschichte. Worte aus dem 1. Buch Mose, diese uralten Worte der Bibel. Auf der fernen Erde hallte nun eine verzerrte Stimme aus Millionen TV-Lautsprechern und Radios. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep.
In the beginning, God created.
And the Spirit of God moved upon the face of the
water. Worte, die Worte, die damals die Welt bewegten. Ich habe das damals nicht miterlebt, mich gab es da noch nicht. Aber ich glaube, dass das ein bewegender Moment gewesen sein muss. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nach Anders war Jim Lovell dran, dann las Borman die Schlussworte. Die ganze Crew war beteiligt. Und am Schluss sagten sie, wir, die Crew der Apollo 8, beenden diese Botschaft mit einem Gute Nacht, viel Glück und Gott segne euch alle. Euch alle auf der guten alten Erde. Vielleicht waren einige von Ihnen dabei an den Bildschirm am Fernseher und erinnern sich noch an diesen Moment. Was für ein Augenblick, ich finde das beeindruckend, dass man in so einem Moment des größten Triumphes menschlichen Forschungsdrangs sich auf die uralten Worte der Bibel zurückbesinnt. Jene Worte, die eine der Grundfragen der menschlichen Existenz beantworten. Woher komme ich? Denn darum geht es doch, das zu erkennen. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich bin, wie diese ganze Schöpfung auch, gewollt, geplant, geschaffen, geliebt. Wenn wir diesen Anfang der Heiligen Schrift lesen, die ersten Worte schon auf uns wirken lassen, am Anfang, dann möchte ich dieses gewaltige Wort Anfang einmal etwas verändern. Ich möchte die beiden Silben vertauschen. Dann wird aus dem Anfang eine Ermutigung. Fang an. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann wollen wir anfangen. Ja, womit denn? Erstens, fang an zu staunen, die Größe des Schöpfers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit einem einzigen Satz wird die Geburtsstunde unseres Universums beschrieben. Was damit zum Ausdruck kommt, das ist so gewaltig, dass wir es gar nicht fassen können. Die moderne Physik ist sich noch nicht mal darüber im Klaren, ob es eigentlich ein einziges Universum gibt oder unzählige davon. Das Multiversum also. Und wenn es nicht wenige Menschen gibt, die sagen, ja, das alles, das ist so durch den Urknall von selbst, durch Zufall, aus dem Nichts entstanden. Dann frage ich mich ja, dann staune ich, was müssen solche Menschen für einen großen Glauben haben? Also ich denke, dafür braucht man einen mindestens so großen Glauben wie den Glauben an einen ewigen Schöpfergott, der die Welt aus dem Nichtvorhandensein ins Dasein ruft. Und der Hebräerbrief, der sagt es uns, Hebräer 11, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und was ist das für eine Welt? Ist sie nicht staunenswert? Heute scheint so schön die Sonne, wunderschön. Was für ein riesiger Feuerball ist das eigentlich? Unsere Erde hätte 1,3 Millionen Mal Platz in der Sonne, so groß. Und doch ist sie nur ein kleinerer Stern unter den rund 100 Milliarden, die unsere Galaxie ausmachen. Wenn Sie nachher nach Hause gehen, halten Sie draußen mal so auf Armeslänge ein Euro-Stück gen Himmel. Und dann schauen Sie an dieser Münze vorbei. Sie versperrt Ihnen den Blick auf 15 Millionen Sterne. Der Größe einer 1-Euro-Münze. Unglaublich. Wie groß ist das Universum und wie groß muss dann der Schöpfer dieses Universums sein? Du bist der Schöpfer des Universums, so haben wir es gesungen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Wörtchen schuf, hebräisch bara, mit diesem Wörtchen hat es etwas Eigentümliches auf sich. Dieses Wörtchen wird in der ganzen Bibel immer nur und einzig und allein nur für Gott benutzt. Natürlich erschaffen auch Menschen so mancherlei Dinge. Menschen bauen, Menschen gestalten, Menschen machen etwas. Dafür gibt es viele andere Worte. Aber das Wort erschaffen, das wird nur für Gott benutzt. Bara. Erschaffen heißt etwas aus dem Nichts hervorbringen. Diese Macht hat nur einer. Gott selber. Und das ist eine so staunenswerte, eine so wichtige Aussage über den Schöpfer, dass darin auch eine tiefe seelsorgerliche Dimension verborgen liegt. Etwas, was für uns heute Morgen gilt und uns Mut macht. Paulus sagt, Gott ruft das, was nicht ist, dass es sei. Römer 4. Und so ist es beim Glauben selber ja auch. Da, wo wir von Natur aus keinen Glauben hätten, wo Gott uns total egal wäre, oder bei Menschen, wo statt Glauben nur eine gähnende Leere, ein Nichts ist, ein Zweifeln, da hat Gott die Schöpferkraft, aus diesem Nichts Neues zu erschaffen, aus diesem Nichts Glauben zu erschaffen. Oder da, wo unsere Lebensträume wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen sind, wo wir uns selber wie ein Nichts fühlen, da schlägt die Stunde des großen Schöpfers. Denn dann kann er ans Werk und kann aus diesem Nichts, aus dem Trümmerhaufen unseres Lebens noch etwas machen. Eigentlich kann er erst dann etwas daraus machen, wenn wir selber das erkennen, dass wir aus uns heraus nichts zu bringen haben. Der große dänische Philosoph und Christ Søren Kierkegaard, dessen Geburtsjahr sich in diesem Jahr zum 200. Mal jährt. Kierkegaard sagt, Gott erschafft alles aus nichts. Und alles, was Gott gebrauchen will, macht er zuerst zu nichts. Das ist sicher oft schmerzhaft, wenn eigenes, selbstgemachtes, manchmal auch unser selbstgemachtes Gottesbild oder unser Stolz, unsere eigenen Denkgebäude manchmal von Gott zunichte gemacht werden müssen. Aber was kann dann die Schöpferkraft Gottes in uns bewirken? Ein ganz neues Universum in unserem Leben kann entstehen, neue Perspektiven, eine neue Schöpfung. Der Glaube ist wie die Schöpfung am Anfang. Das geschieht durch das Schöpferwort Gottes. Ja, und im Johannesevangelium, wir haben es in der Evangeliumslesung gehört, wird deutlich, dass dieses Schöpferwort Gottes eine Person ist, Jesus Christus. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott selbst war das Wort. Jesus Christus. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Diese Aussage Himmel und Erde meint alles, absolut wirklich alles, die sichtbare und die unsichtbare Wirklichkeit. Da finde ich sehr spannend, dass die hebräische Sprache das Wort Himmel nur im Plural kennt. Den Himmel, das gibt's gar nicht. Das heißt immer die Himmel. Vielleicht ein bisschen wie im Englischen, Sky und Heaven. Es gibt offenbar mehrere Himmel, den sichtbaren und den unsichtbaren Himmel, die Welt Gottes. Und alles kommt von Gott. Alles hat Gott gemacht. Alles wird von Gottes Schöpfermacht umspannt. Auch unser kleines Leben, ein Staubkorn im Weltall, in Gottes Hand aufgehoben. Von Gott gemacht, von Gott geliebt. Fang an zu staunen über die Größe des Schöpfers. Fang an zu vertrauen, so möchte ich das zweite überschreiben, fang an zu vertrauen, Gott besiegt das Chaos. Das ist ja schon erstaunlich, es heißt, und die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen steht da ein Wort, was man sonst nur aus unaufgeräumten Kinderzimmern kennt oder manchmal auch vom unaufgeräumten Schreibtisch des Pastors, wenn die Frau hereinkommt. Ein Tohuwabohu, so steht es da. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war ein Tohuwabohu. Luther übersetzt, sie war wüst und leer. Martin Buber übersetzt, sie war Irrsal und Wirrsal, Chaos, und es war finster auf der Tiefe. Fang an zu vertrauen, Gott besiegt das Chaos. Was kommt dann? Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, so wird es hier beschrieben, über diesem ganzen Chaos, über der Dunkelheit, schwebt der Geist Gottes. Eine wunderbare poetische Sprache. Und dieses Wörtchen schweben, das begegnet uns noch einmal. Im 5. Buch Mose, Kapitel 32, da wird eine Eigenschaft Gottes beschrieben, der so ist, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus. Dieses Schweben ist das, was ein Vogel macht, um seine Brut, seine Küken, seine Kleinen, seine Jungen zu schützen und zu bewahren. Und schon zuvor, um die Eier auszubrüten. Und dann legt er sich auf das Nest, auf die Jungen, bevor sie schon geschlüpft sind, wärmt sie, gibt ihnen Raum und Wärme und Geborgenheit, um sich zu entwickeln. Und dann das Licht der Welt zu erblicken. Das macht Gottes Geist. Was für eine Geborgenheit kommt da schon zum Ausdruck. Ganz am Anfang, noch mitten im Chaos, in der Finsternis, da schwebt er liebevoll über seiner Schöpfung wie ein Adler über seinen Jungen. Fang an zu vertrauen, Gott besiegt mit diesem liebevollen Darübersein das Chaos. Nun fragt man sich, warum eigentlich am Anfang Chaos? Manche spekulieren, ja, da ist vielleicht dazwischen, zwischen diesem ersten Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und diesem zweiten Satz, und die Erde war wüst und leer, da ist vielleicht dazwischen dieser schlimme Fall des Satans geschehen. Möglich ist es, ich halte das für Spekulation, wir wissen das nicht aus der Bibel. Es kann auch eine andere Erklärung geben. Gott lässt sich Zeit mit seiner Schöpfung. Ist das nicht erstaunlich, dass nicht Gott einfach mit dem Finger schnipst und alles ist so fertig, wie es heute da ist? So ist es nicht. Gott hat Zeit. Und dann wird das ganz im Detail beschrieben. Und deswegen haben wir uns heute Morgen auch die Zeit genommen, mal dieses ganze erste Kapitel anzuhören. Und immer wieder heißt es aus Abend und Morgen, war der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag und so weiter, bis die ganze Schöpfungswoche zum Abschluss kommt. Ja, warum macht Gott nicht einfach mit einem Schnipsen, alles ist da? Gott hat Zeit, Gott lässt sich Zeit, Gott gibt seiner Schöpfung Zeit. Er hat ja selbst die Zeit geschaffen, weil ihm die Ewigkeit gehört. Und auch davon können wir etwas lernen. Nimm dir auch Zeit. Nimm dir Zeit, die Gott dir gibt. Du musst nicht alles auf einmal gleich hinbekommen. Und woran du auch gerade baust, was gerade deine Baustelle ist, schau dich doch mal um. Der Baustelle der Schöpfung am Anfang der Welt. Da war auch nicht alles auf einmal gleich fertig. Bleibe gelassen. Nimm dir Zeit, die Gott dir gibt. Das Chaos wird besiegt und Gott sprach, es werde Licht. Und mit einem Mal wird deutlich, ja, jetzt passiert etwas ganz Neues. Die Schöpferkraft Gottes strahlt hell auf. Noch bevor es irgendeine Sonne oder irgendeinen Stern gibt, der beschrieben wird, ist da ein Licht, eine Energie, die wir mit menschlicher Vorstellungskraft nicht erfassen können. Und es ward Licht. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. War zunächst vom Chaos die Rede, von Wüst und Leer, von Tohuwabohu, von Irrsal und Wirrsal und Finsternis auf der Tiefe. Dann kommt nun das erste Qualitätsmerkmal. Gut. Es ist gut, was Gott macht und dass er Licht in die Finsternis bringt. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Gott scheidet etwas, Gott trennt etwas. Ist Trennung nicht für uns immer etwas Negatives? Nicht immer. Denn manchmal ist es wichtig, sich von der Finsternis zu trennen. Finsternis und Licht passen nicht zusammen. Die passen so wenig zusammen wie Tag und Nacht. Und das gilt im Glauben auch. Gott ruft uns aus der Finsternis in sein Licht. So heißt es im Neuen Testament. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird eben nicht mehr wandeln in der Finsternis. Paulus sagt, legt ab die Werke der Finsternis. Auch bei uns muss eine Scheidung erfolgen, da wo Finsternis in unser Leben gedrungen ist. Da muss das Licht Gottes hineinfallen. Und das tut es und er macht es hell. Ganz gleich, welchen Namen die Finsternis hat, ob es Schuld und Sünde ist, aber auch Trauer, Kummer, Sorge, Angst. All das macht ja unser Leben finster. Und da hinein kann der helle Sonnenstrahl des Lichtes Gottes hineinscheinen. Jesus, der das Licht der Welt ist. So war das Abend und Morgen der erste Tag. Spannend, dass der Tag mit dem Abend beginnt. Aus Abend und wir würden ja so in unserem deutschen, europäischen Denken sagen, aus Morgen und Abend wurde der erste Tag. Nein, Das hebräische Denken ist völlig anders. Bis heute fängt bei den Juden der Tag am Vorabend an. Für mich steckt darin eine tiefe Symbolik. Das ist eine ganz andere Blickrichtung. Ob ich einen Tag habe und auf den Abend zugehe, wo die Sonne untergeht und es dunkel wird. Oder ob ich aus der Dunkelheit komme und es wird heller. Ich gehe vom Abend zum Morgen, das Licht geht auf. Das könnte eine ganz neue Lebensperspektive sein, zu wissen, Gott schenkt mir das Licht in meine Dunkelheit. Und wenn es am dunkelsten ist in der Nacht, dann fängt der neue Tag an, allmählich aufzugehen und immer heller zu leuchten. So kann es auch im Leben sein. Das passiert nicht von selbst. Das passiert nur dort, wo die Schöpfermacht Gottes hineinleuchtet und das Chaos und die Finsternis besiegt und Ordnung schafft. So geht es ja weiter und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern. Nun, was immer man sich darunter vorzustellen hat, das hebräische Wort dort bedeutet so viel wie Struktur, eine Ordnung, da ist ein Halt, wie so ein Baugerüst, worum sich das andere dann festklammern und festhalten kann. Gott schafft in seine Schöpfung hinein Ordnung, Struktur, Klarheit und Schönheit. Kosmos. Jetzt sind wir mal im Griechischen, aber das ist ja ein Wort, das wir alle kennen. Das Wort Kosmos heißt wörtlich übersetzt Ordnung. Auch Schmuck und Schönheit. Toll, was da alles mitschwingt. Das macht Gottes Schöpfermacht, die das Chaos besiegt. Fang an zu vertrauen diesem Licht, dieser Macht, diesem Gott. Und schließlich noch zum Schluss das Dritte. Fang an zu lernen die Früchte des Lebens. Wenn wir dann so weiterschauen und dann am dritten Tag die Erde aufgehen lässt, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Dann spiegelt sich hier drin etwas wieder vom Wesen der Schöpfung und des Schöpfers. Etwas, was wir lernen können, was auch für das geistliche Leben gilt. Und das möchte ich mit dem Stichwort Frucht benennen. Alles, was da ist, ist nicht einfach nur für sich selbst da. Jedes Kraut, jede Blume, jede Pflanze, jeder Baum, alles trägt etwas in sich. Die Fähigkeit, Frucht zu bringen, Neues hervorzubringen, für andere da zu sein. Das ist Leben. Das unterscheidet das Leben von toter Materie. Nur was lebt, kann Frucht bringen. So ist es auch im Glauben. Nur wenn unser Glaube lebendig ist, können wir Frucht bringen. Die Frucht des Geistes, die Paulus im Galaterbrief beschreibt. Galater 5, Vers 22. Und da heißt es, die Frucht des Geistes. Ja, was ist denn das? Er zählt eine ganze Reihe auf. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Reinheit. Eine bunte Vielfalt an Früchten, so als ob man zur Erntezeit durch die Gärten geht und die vielen bunten Früchte dort sieht. Das ist das Wesen von Lebendigem. Dass es etwas Neues hervorbringt, Frucht bringt und für andere da ist. Davon können wir lernen und uns anstecken lassen und Gott darum bitten, dass er auch in unserem Leben Frucht bringen möge. Dass wir nicht nur an uns selber denken und nicht nur für uns selber da sind, sondern für ihn, der uns geschaffen hat und für andere, die er mit uns geschaffen hat. Bei all dem dürfen wir wissen, er ist der Herr über unser Leben und über unsere Zeiten. Im Psalm 31 heißt es, meine Zeiten stehen in deinen Händen. Das wird am vierten Schöpfungstag deutlich, wo Gott die Zeit schafft. Tage, Monate, Jahre, indem er Sonne, Mond und Sterne ins Dasein ruft. Als die Instrumente, die die Zeit einteilen. Er ist auch Herr über unsere Zeit. Er hat die guten Zeiten genauso wie die schweren und schlechten Zeiten des Lebens in seiner Hand. Dann der fünfte Tag. Ein Gewimmel, ein Geflatter. Die Fische, die Vögel, all das, was Wasser und Luft bevölkert. Eine unglaubliche Vielfalt und davon können wir lernen, Gott ist ein Freund der Vielfalt. Auch in der Gemeinde. So oft hätten wir die Leute am liebsten alle so, wie wir sind. Aber wie öde, wie eintönig wäre das. Ist es nicht viel schöner, die Unterschiedlichkeit auch von uns Christen wahrzunehmen und uns daran zu erfreuen? Was der eine kann, kann der andere nicht. Was der andere kann, kann der erste nicht. Und so kann man sich gegenseitig helfen und unterstützen. Das können wir an der Schöpfung lernen. Eine unglaubliche Vielfalt, Vielfalt von Farben und Formen. Das ist die Kreativität des Schöpfers. Und schließlich der sechste Tag. Die Landtiere werden erschaffen und der Mensch, das Ebenbild Gottes. Gott machte den Menschen zu seinem Bilde, als Mann und als Frau. Was für eine Würde. Eine Würde, dass wir zum Gegenüber Gottes geschaffen sind. Gegenüber, das heißt doch, er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das ist eigentlich der Zielpunkt der ganzen Schöpfung. Gemeinschaft mit Gott. Dazu lädt uns die Schöpfungsgeschichte ein. Fang an zu staunen über die Größe des Schöpfergottes. Fang an zu vertrauen, Gott besiegt das Chaos. Fangen zu lernen, die Früchte des Lebens und des Glaubens. Amen.